Sehr gut, dann starten wir jetzt mal mit den Eigentümerfragen. Auch da, bitte, Sie haben diese Dinge schon gesehen. Wir greifen die trotzdem immer wieder mal auf, weil sich der Markt natürlich auch ein bisschen ändert. Bestes Beispiel jetzt die Deutsche Leibrenten, der selbsternannte Anbieter, Marktführer für Immobilien. Leibrenten zieht sich aus dem Leibrentengeschäft zurück, bietet also keine Leibrenten mehr an, sondern nur noch Zeitrenten. Meine Prognose ist, dass damit das Geschäft kaputt ist für die deutsche Leibrente, weil die Eigentümer halt eine Leibrente haben wollen und keine Zeitrente. Das zeigen eben 22 Jahre Erfahrung, die ich so habe. Aber was bedeutet eigentlich Immobilienverrentung? Wir hatten das in einem der letzten Immobilien, der Webinar schon mal angesprochen. Wir müssen uns von diesem Begriff Immobilienverrentung so ein bisschen trennen. Immobilienverrentung nämlich als Begriff gibt es gar nicht. Jedenfalls ist dieser Begriff nicht gesetzlich geschützt. Alles ist verhandelbar, alles kann vereinbart werden. Deshalb gibt es auch so viele wunderbare, teilweise, ja, ich sage es mal so, spannende, teilweise aber auch sehr bedenkenswerte Modelle auf dem Markt. Das ist wie beim Verkauf einer Immobilie oder beim Verkauf eines Autos. Sie sagen mir, Sie wollen 5.000 Euro für Ihr Auto haben oder 50.000 meinetwegen. Ich sage, ich möchte nur 30.000 zahlen. Wenn Sie das annehmen, ist das gut, wenn nicht, nicht. Es ist Vertragsfreiheit, die haben wir hier in Deutschland. Den Begriff Immobilienverrentung gibt es nicht. Da aber da in den letzten Jahren sehr viel mitgeworben ist und dieser Begriff sich mittlerweile eigentlich eingebürgert hat, bei allem, was so den Bereich Leibrente, Zeitrente, Umkehrdarlehen und so weiter betrifft, hat sich vor einigen Jahren das Deutsche Institut für Altersvorsorge mal Gedanken gemacht und die sitzen in Berlin und die hatten mich eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Es ging darum, dass eine Gesetzesvorlage für einen Gesetzesentwurf, also bevor ein Gesetz ja, durch den Bundes, also vorgeschlagen wird, muss dafür erstmal ein Entwurf vorgeschlagen werden, erarbeitet werden. Und das sollte diese Arbeitsgruppe machen. Und dazu hat man eben mehrere Leute eingeladen, die wollten eben den Begriff Immobilienverrentung mehr oder weniger in einen rechtlichen Rahmen fassen. Im Ergebnis hat das Ganze nicht geklappt, weil es eben, weil man niemand eben zwingen kann, um bei dem Beispiel zu bleiben, 50.000 für das Auto zu zahlen oder 500.000 für die Immobilie. Wenn der Käufer sagt, ich bin nur bereit, 300.000 zu bezahlen, dann kann ihn niemand zwingen, die 500.000 zu zahlen. Deshalb ist es schwierig, diesen Begriff Immobilienverrentung in ein rechtliches Korsett zu stecken. Deshalb wird es auch weiter merkwürdige und gute Verrentungsmodelle geben. Es gibt also nur die Angebote, die angenommen oder abgelehnt werden können oder eben verhandelt werden können. Und das gilt nicht nur für den Preis, da sowieso, sondern eben auch für besondere Vereinbarungen und auch für die Vertragssicherheiten. Sie werden gleich sehen, dass man sogar gesetzliche Bestimmungen aufweichen kann durch besondere Vertragsvereinbarungen. Das betrifft insbesondere das Wohnrecht oder zum Beispiel auch den Mietspruch, aber da kommen wir später zu. Natürlich gibt es Dinge, die geregelt sind. Das BGB regelt zum Beispiel das Wohnungsrecht und das Mietspruchrecht. Im Paragraph 1093 ist das Wohnungsrecht geregelt und in Paragraph 1030 das Mietspruchrecht. Aber auch hier gilt eben, es kann eben alles nachverhandelt werden. Zum Beispiel kann ich beim Mietsbrauchrecht, so machen wir das immer, wenn der Eigentümer zwingend ein Mietsbrauchrecht wünscht, schließen wir die Vermietung aus, wenn es sich um ein Einfamilienhaus handelt. Aus mehreren Gründen. A, hat sich ein Eigentümer noch die Lust und die Kraft, sich im Alter von 90 Jahren um die Vermietbarkeit der Immobilie zu kümmern? Eher nicht. Und B, ist es auch gut für einen Käufer, wenn der Käufer, wenn die Eigentümer ausgezogen sind, also die Mietsbrauchberechtigten ausgezogen sind, diese Immobilie selbst nutzen oder selbst vermieten kann. Deshalb schließen wir in solchen Fällen dann das Wohnung, also das, die Vermietung aus. Das heißt also, im BGB ist ja geregelt, dass das Mietsbrauchrecht die Früchte am Grundstück quasi alle abgilt. Und da kann man eben sagen, okay, bis auf die Vermietung darfst du alles machen, was eben das BGB regelt. Auch hier, wie nochmal, alles kann vereinfacht werden und aufgeweicht werden. Welche Verrentungsvarianten gibt es jetzt im Detail? Die kennen Sie mittlerweile auch. Es gibt das Umkehrdarlehen, die Leibrente, die Zeitrente, den Barwertausgleich. Beim Barwertausgleich ist einfach gemeint, die maximal mögliche Einmalzahlung in Verbindung mit einem lebenslang kostenfreien Wohnungsrecht. Das heißt, wie viel Geld bekommt er heute, wenn er trotzdem lebenslang in der Immobilie kostenfrei wohnen bleibt? Alternativ dazu gibt es natürlich auch den Rückmietverkauf. Da kann man dann sagen, wie viel Miete zahlst du mir, wenn du monatlich in dieser, wenn du lebenslang in dieser Immobilie weiterbleiben darfst und wie viel Geld bekommst du dann für die Immobilie? Dann gibt es den Teilverkauf und man kann die Modelle auch untereinander kombinieren. Es gibt also nicht das feststehende Modell, sondern man kann da wirklich wie in einem Baukasten sich bedienen. Warum habe ich bei dem Umkehrdarlehen da so ein Sternchen dran gemacht? Ganz einfach, momentan gibt es also keinen vernünftigen oder empfehlenswerten Anbieter in Deutschland, der die klassischen Rückwärtsdarlehen anbietet. Der Markt ist da weiter in Bewegung. Es sind viele Dinge in der Schublade, aber zu empfehlen ist da eigentlich momentan gar nichts. Es gibt regionale Sparkassen, die so etwas Ähnliches anbieten, aber das auch nur ganz vereinzelt und mit meiner Meinung nach einem unbefriedigenden Ergebnis. Ja, eine weitere Frage, die stellen immer die Frauen, wenn sie ein Ehepaar haben. Wie sicher ist eine Immobilienverrentung? Also was passiert, wenn der Käufer nicht mehr zahlt? Und da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden zwischen den einzelnen Modellen. Wir fangen mal mit der Leibrente an. Das ist natürlich so, dass die erstrangige Eintragung von Wohnungsrecht oder dem Nießbrauchrecht zwingend notwendig ist, denn das schützt vor § 91 Zwangsversteigerungsgesetz. Zwangsversteigerungsgesetz besagt, dass nachrangige Rechte im Falle einer Zwangsversteigerung gelöscht werden. Bedeutet also, wenn ein Kredit eingetragen ist im Grundbuch und das Wohnungsrecht im Nachrang steht und der Eigentümer der Immobilie den Kredit nicht bedient und der Kreditgeber aus dem ersten Rang die Zwangsversteigerung beantragt, dann wird im Falle der Zwangsversteigerung das nachrangige Recht, also das Wohnungsrecht, gelöscht. Bedeutet, die Leute müssen raus. Das geht natürlich nicht. Deshalb empfehle ich immer und dringend und weise darauf hin, das sollten Sie dann eben auch machen, dass nichts vor dem Wohnungsrecht oder dem Nießbaurecht im Grundbuch zu stehen hat. Dann, wenn es sich um eine Leibrente handelt, dann gibt es die Reallast. Die Reallast sichert die Ansprüche der Rentenzahlungen. Dann ist jetzt bei vielen Anbietern damit Schluss und dann wird dann gesagt, reicht das? Mir reicht das nicht. Und wenn Sie einen erfahrenen Notar fragen, wird der Ihnen auch sagen, dass das nicht reicht. Denn, wie gesagt, die Reallast sichert die Ansprüche. Beispiel, der Leibrentengeber geht pleite oder kann die Leibrente nicht mehr zahlen, geht in Insolvenz. Dann hat man zwar den Anspruch darauf, so, du hast jetzt die Leibrente zu zahlen, die stellen wir jetzt mal fällig für die nächsten Jahre. Das heißt, die Ansprüche sind da. Wenn bei dem guten Mann oder bei der Firma aber nichts zu holen ist, nützt das überhaupt nichts. Wenn man dann noch eine große Firma hat, wo das Ganze dann über einen Insolvenzverwalter verwaltet wird, kann es sein, dass der Eigentümer dann jahrelang im hohen Alter nichts bekommt, weil das ein schwebendes Verfahren ist. Das wollen wir nicht. Wir sind die Leute, die gerne die komplette Sicherung haben. Und deshalb hilft in diesem Fall nur eine sogenannte Rückfallklausel. Die Rückfallklausel besagt dann eben, dass wenn der Leibrentengeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, die Immobilie an den alten Eigentümer zurückfällt. Das ist im Übrigen die einzige dauerhafte Sicherheit für einen Eigentümer oder einen Leibrentenempfänger. Alles andere sind vage Dinge, auf die ich mich nicht einlassen würde. Wir machen alle Verträge nur mit diesen drei Dingen, also Wohnungsrecht erstrangig, Reallast erstrangig, eine Rückfallklausel, Rückauflassungsvormerkung, alles erstrangig im Grundbuch drin. Und natürlich sollte bei einer Leibrente, wenn ein Wohnungsrecht vereinbart ist, auch eine Regelung für einen vorzeitigen Auszug fixiert sein. Die Eigentümer sagen Ihnen zwar immer, wir wollen lebenslang im Haus wohnen bleiben. Ich kann Ihnen aber aus 22 Jahren Erfahrung sagen, dass das fast nie der Fall ist. Klassischer Fall Altersheim, aber es gibt tausend andere Gründe, weshalb die Leute ausziehen. Man zieht zu den Kindern plötzlich, lernt jemand Neuen kennen, eine andere Lebensgemeinschaft wird gebildet, die Immobilie ist nicht altersgerecht zu groß oder eben der klassische Fall, wie schon gesagt, das Altenheim, das Pflegeheim, was uns wahrscheinlich ja alle irgendwann mal erreicht. Das ist eben die Regelung für den vorzeitigen Auszug, die sollte eben auch fixiert sein. Da kann es dann sein, dass diese Ersatzleistung in Form einer regelmäßigen weiteren Zahlung erfolgt oder die Stiftung Liebermannau macht es zum Beispiel, da gibt es dann eine Einmalzahlung noch. Man kann beides machen und beides ist okay. Beim Barwertausgleich, also Barwertausgleich bedeutet, hatte ich ja vorhin schon gesagt, eine Einmalzahlung in Verbindung mit einem lebenslangen Wohnrecht. Da benötigen wir natürlich keine Reallast, weil keine Renten gezahlt werden. Aber auch da sollte darauf geachtet werden, dass das Wohnungsrecht oder das Mietsbrauchrecht eben erstrangig im Grundbuch drinsteht, damit der neue Eigentümer die Immobilien nicht erstrangig beleihen kann, was dann wieder zu dieser Gefahr der Zwangsversteigerung im Falle, dass der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, führen kann. Beim Rückmietverkauf haben wir diese Problematik nicht, da haben wir aber eine andere Problematik. Aber auch da ist immer dieser Paragraph 91, der so ein bisschen immer über allem schwebt, muss beachtet werden, denn ein lebenslanger Mietvertrag kann gegebenenfalls bei einer Zwangsversteigerung gekündigt werden. Deshalb ist auch hier der Weg, also es gibt ja zwei Varianten beim Rückmietverkauf. Also Rückmietverkauf, die Immobilie wird verkauft und dann zurückgemietet. Dieses Zurückmieten kann man machen, indem man ganz einfach einen Mietvertrag aufsetzt und diesen Mietvertrag quasi lebenslang unkündbar macht. Da besteht eben die Gefahr, dass der 91 das Ganze dann eben aufweicht. Deshalb empfehle ich zwar, das zu machen, aber trotzdem ein Wohnungsrecht erstrangig im Grundbuch einzutragen. Dann kann demjenigen, der diese Immobilie dann gegen Miete zurückmietet, auch nichts passieren. Beim Teilverkauf wird es jetzt relativ kompliziert. Ich habe das aber mehr oder weniger jetzt hier in zwei Sätzen gemacht. Auch da sollten Sie unbedingt darauf achten, dass das Nießbrauchrecht erstrangig im Grundbuch aus bekannten Gründen eingetragen wird. Und es gibt ja noch diverse Vertragsfallen, auf die ich ja schon in einigen anderen Videos hingewiesen habe oder in Artikeln. Da sollte man den Vertrag eben sehr, sehr genau prüfen. Nächste Frage, die immer gestellt wird, das ist immer so ein, ja, ich sage immer so ein Balance-Akt zwischen den Eigentümern und den Investoren. Der Käufer sagt immer, ja, die Leute werden ja uralt und hofft vielleicht, dass sie nicht so alt werden. Und bei den Eigentümern, die sagen immer, ja, ich werde ja gar nicht so alt, ich bin ja schon so krank, hoffen aber darauf, aha, meine Oma ist 100 geworden, ich werde auch 100. Aber was passiert eigentlich, wenn der Verkäufer frühzeitig verstirbt? Wie kann sich da ein Käufer absichern, ein Verkäufer absichern? Das kann man ganz einfach machen, indem man bei einer Leibrente eine sogenannte Rentengarantiezeit vereinbart. Man kann also sagen, unabhängig vom Erleben, also die Leibrente ist ja lebenslang, die wird ja an den Leib gekoppelt, unabhängig vom Erleben wird eine Mindestlaufzeit vereinbart. Diese Mindestlaufzeit muss die Leibrente mindestens gezahlt werden. Beispiel jetzt einfach mal, die Mindestlaufzeit beträgt 10 Jahre. Nach 2 Jahren versterben die Leute oder der Mann, der Leibrentenberechtigte. Dann muss weitere 8 Jahre die Rente gezahlt werden, obwohl der Mensch schon lange verstorben ist. Auch da gibt es eine Steuerfalle, da muss man aufpassen. Es gibt die sogenannte 70%-Regel zur Leibrente oder zur Höchstzeit. Wie Sie vielleicht wissen, ist die Leibrente steuerbegünstigt. Die Zeitrente muss versteuert werden. Auf der anderen Seite wollen natürlich viele Eigentümer auch eine feste Laufzeit haben. Die sagen, ich möchte auf jeden Fall 10 Jahre die Rente haben. Möchte aber auch gleichzeitig auch die Steuerbegünstigung der Leibrente haben, die ja nur mit dem Ertragsanteil versteuert werden muss. Und dann sind sie dann so schlau und sagen, wir machen jetzt eine Leibrente, wir vereinbaren eine Leibrente mit einer Rentengarantiezeit und die entspricht dann zum Beispiel der statistischen Lebenserwartung. Und da sagt das Finanzamt, nein, das ist nicht richtig, ihr wollt gar keine Leibrente haben, sondern du möchtest eine Zeitrente haben und möchtest nur den Steuervorteil der Leibrente ausnutzen. Und da gibt es die sogenannte 70%-Regelung. Das heißt, die Rentengarantiezeit darf maximal 70% der statistischen Lebenserwartung oder, wenn eine Maximallaufzeit vereinbart ist, maximal 70% der vereinbarten Höchstzeit betragen. Ist das nicht der Fall, besteht das die Gefahr, dass das Finanzamt sagt, das ist eine Zeitrente und die muss dann voll versteuert werden. Deshalb da bitte, das sind so Kleinigkeiten, da bitte einfach aufpassen. Bei unserer Software ist es so, dass die automatisch die maximale Höchstzeit ausrechnet und die maximale Rentengarantiezeit dazu passend auch ausrechnet.
Entschuldigung, könnten wir diese steuerlichen Unterschiede zwischen Leib- und Zeitrenten kurz nochmal vertiefen, bevor es weitergeht?
Das können wir natürlich gerne machen. Bei der Leibrente ist es so, ich habe die Tabelle jetzt nicht vorbereitet, ich habe aber ein paar Zahlen im Kopf. Bei der Leibrente ist es so, dass die Leibrente sich richtet nach dem Alter bei Rentenbeginn. Bei zwei Personen zählt immer die jüngere Person. Das heißt, der 70-Jährige muss 15, und dann wird dann geguckt, da gibt es also so eine Tabelle, bei 70 Jahren müssen 15% der Leibrente versteuert werden. Das heißt also, wenn eine Leibrente zum Beispiel 1.000 Euro gezahlt wird, muss der 70-Jährige 15% versteuern. Also von den 1.000 Euro sind 850 Euro steuerfrei und 150 Euro werden auf das zu versteuernde Einkommen draufgerechnet und dann mit dem persönlichen Steuersatz muss das versteuert werden. Dann hat man noch Freibeträge. In der Regel ist das bei so geringen Beträgen dann, wenn nicht noch zusätzlich exorbitante Renten so erzielt werden, dann immer ganz steuerfrei. Aber grundsätzlich müssen diese 15% versteuert werden. Bei der Zeitrente werden die vollen 1.000 Euro auf das zu versteuernde Einkommen angerechnet. Deshalb ist die Leibrente so lukrativ steuerlich gesehen.
Aber ich verkaufe ja meine Immobilie. Das wäre ja grundsätzlich steuerfrei und spiele in dem Fall aber doch die Bank. Das heißt, es ist eine Teilzahlung in dem Sinne.
Mag schon sein, aber ist nun mal die gesetzliche Regelung, weil wir hier so ein bisschen auf diesem Modell der lebenslangen Laufzeit spielen. So ist es gesetzlich geregelt im Alterseinkünftegesetz. Eine Leibrente ist nichts anderes als eine private Rente und diese private Rente wird mit dem Ertragsanteil, ist die zu versteuern. Das ist marginal, aber das ist eben der Fall.
Gut, danke schön.
Bitte. Ja, nächste Frage. Die Frage wird dann immer gestellt und davor haben viele Eigentümer große Scheu und machen deshalb die Verrentung nicht. Deshalb ist es an Ihnen, den Eigentümern klarzumachen, wie der tatsächliche Ablauf ist. Die fragen sich nämlich immer, werde ich durch die Verrentung vom Eigentümer zum Mieter? Habe ich dann nur noch Mietrechte? Muss ich mich mit allem auseinandersetzen? Und wir erklären das bei uns immer so, indem wir sagen, vor der Verrentung haben wir zwar quasi zwei Eigentümerarten. Wir haben einmal den Eigentümer, der Eigentümer ist rechtlicher Eigentümer gleichzeitig. Er steht nämlich im Grundbuch drin. Und er ist auch gleichzeitig wirtschaftlicher Eigentümer, denn er nutzt die Immobilie ja selbst. Nach der Verrentung steht jemand anderes im Grundbuch drin, weil wir haben einen Käufer, der die Immobilie gekauft hat. Das heißt, es gibt einen anderen rechtlichen Eigentümer. Wirtschaftlicher Eigentümer bleibt aber der ehemalige Eigentümer, nämlich der Leibrentenberechtigte oder Wohnrechtberechtigte. Das bleibt also der Verkäufer, sodass man also sagen kann, der rechtliche Eigentümer hat eigentlich gar keine wirtschaftliche Befugnis über die Immobilie, sodass man sagen kann, sie werden vom rechtlichen Eigentümer nur noch zum wirtschaftlichen Eigentümer, haben aber trotzdem alle Rechte in dieser Immobilie. Das ist für die Eigentümer tatsächlich psychologisch gesehen ganz wichtig, dass sie gedanklich immer noch die Hoheit im Haus haben, dass die betrachten ja auch weiter, solange sie im Haus sind, wenn ein Wohnrecht vereinbart ist, die Immobilie immer noch als ihre, obwohl die schon lange jemand anderem gehört. Nächste Frage, die manchen Leuten sehr wichtig ist, wer ist für die Instandhaltung zuständig der Immobilie? Gerade im Alter ist es ja so, die Immobilie wird im Alter teilweise auch immer weniger gepflegt, weil eben vielleicht das Geld nicht da ist oder weil man denkt, warum soll ich das noch machen? Da gibt es dann eben jetzt zwei Varianten. Wenn ein Wohnrecht vereinbart ist, dann geht die Instandhaltung grundsätzlich zu Lasten des Käufers. Und wenn ein Nießbaurecht vereinbart ist, dann wird unterschieden zwischen den gewöhnlichen Aufwendungen und den außergewöhnlichen Aufwendungen. Die sind in 1030 BGB geregelt. Und bei den gewöhnlichen Aufwendungen, die hat der Nießbrauchberechtigte zu tragen. Das ist nichts anderes als die Instandhaltung. Beispiel jetzt einfach mal, die Heizung geht kaputt. Dann muss der Nießbrauchberechtigte, also derjenige, der die gewöhnlichen Aufwendungen trägt, die Heizung reparieren. Wenn die Heizung aber erneuert wird, das muss der neue Eigentümer machen. Das ist nämlich eine außergewöhnliche Aufwendung. Das hat den Hintergrund, weil der Verkäufer hat ja nichts davon. Eine neue Heizung oder ein neues Dach oder neue Fenster steigern ja gleichzeitig den Wert der Immobilie. Davon hat der alte Eigentümer nichts mehr, sondern nur der neue Eigentümer. Deshalb kann man natürlich nicht vom alten Eigentümer verlangen, dass er eine neue Heizung einbaut und damit den Wert der Immobilie steigert, wovon er gar nichts mehr hat. Also nochmals, die gewöhnlichen Aufwendungen, die Instandhaltung muss beim Nießbrauch der Nießbrauchberechtigte tragen. Alles andere also muss der neue Eigentümer tragen. Deshalb ist zum Beispiel bei uns auch immer die Empfehlung zu sagen, Leute, wollt ihr euch das im Alter wirklich antun? Möchtet ihr wirklich eine Instandhaltung, euch um die Instandhaltung, Vermietung, Verwaltung der Immobilie im Alter von 90, 93 oder 94 kümmern? Wenn ihr im Altersheim seid, wollen ist die eine Sache. Seid ihr dazu überhaupt noch in der Lage? Diese Frage muss man sich stellen. Und da muss man fairerweise eben sagen, in der Regel ist das nicht so. Gerade die Frauen, wenn sie ein Pärchen beraten, sind da sehr viel vernünftiger und normaler unterwegs. Die Männer sagen immer, ja, das kriege ich schon irgendwo hin. Die Frauen sagen dann immer, nein, ich möchte im Alter damit nicht mehr zu tun haben. Und ich empfehle auch immer zu sagen, keine Instandhaltung, damit sollten die Leute nichts zu tun haben. Das sollte also wirklich alles zulasten des neuen Eigentümers gehen. Die spannende Frage, wie gesagt, die erste Frage, wenn Sie ein Pärchen haben, fragt immer die Frau, wie sieht es aus, was passiert, wenn der Käufer nicht mehr zahlt? Die zweite Frage, die der Mann immer stellt, wie viel Leibrente bekomme ich? Also wie erzielt man die höchste Leibrente? Und da ist es eben ein Fehler, wenn man zu einem Interessenten geht oder nur ein Angebot sich reinholt. Weil dann hat man nur dieses eine Angebot, man hat keine Vergleichszahlen. Sie brauchen oder der Interessent, der Eigentümer braucht immer mehrere Angebote, mehrere Interessenten, also eine maximal marktgerechte Leibrente wird so erzielt. Wenn Sie ein Angebot haben für 500 Euro, dann können Sie das annehmen oder nicht. Wenn Sie aber 10 Interessenten haben, die Interesse haben, diese Immobilie zu kaufen, dann werden die sich so weit hochbieten, dass der Markt oder dieses Verfahren, wir nutzen dafür so ein Bieterverfahren, immer die marktgerechte Leibrente erzielt. Ich kann Ihnen das ja mal ganz kurz zeigen. Ich gehe mal ganz kurz raus hier, wie wir das machen. Wir machen das immer so, indem wir dann die Leute durch so ein Bieterverfahren schleusen. Das sieht dann so aus, indem wir die Leute dann einladen. Im Bieterverfahren können die dann ein Angebot abgeben und können dann auf die Immobilie, ich sag mal, sich selbst entscheiden, wie hoch sie diese Immobilie, wie viel Wert hat die Immobilie für sich? Und bei 10 Leuten, wenn sie die haben, dann ist das eben immer mehr, als wenn sie nur eine haben, als wenn sie nur einen Interessenten haben. Ja, spannendes Thema momentan alles. Die Preise explodieren, leider durch den Krieg auch jetzt, aber auch schon vor Putins Einmarsch in die Ukraine sind die Preise deutlich angezogen. Das heißt, wir hatten eine starke Inflation. Kann die Leibrente gegen eine Inflation geschützt werden? Natürlich kann sie das, ja, mit einer Wertsicherungsklausel, also um die Leibrentenverträge wertbeständig zu halten. Kann man die Rentenzahlungen an den Lebenshaltungskostenindex des Statistischen Bundesamtes anpassen. Sobald der steigt um einen vorher vereinbarten Teil, erhöht sich die Leibrente im Folgejahr entsprechend. Auch da muss man aufpassen, dass der Vertrag nicht sittenwidrig ist, denn Sie können mit einem 95-Jährigen keine Wertsicherungsklausel mehr vereinbaren. Die Mindestlaufzeit Die theoretische Mindestlaufzeit muss 10 Jahre betragen. Fragen Sie mich bitte nicht, warum das so ist, aber das ist gesetzlich tatsächlich so vorgeschrieben, dass wenn die statistische Lebenserwartung unter 10 Jahren ist, Sie können keine Versicherungsklausel mehr vereinbaren oder wenn die Höchstzeit unter 10 Jahre vereinbart worden ist. Sie können ja eine maximale Laufzeit der Rentenzahlung vereinbaren, kann auch keine Wertsicherungsklausel vereinbart werden. Da gab es ein entsprechendes Gesetz, das ich aber jetzt nicht parat habe, kann ich aber bei Bedarf gerne raussuchen. Das sieht dann so aus jetzt hier, Beispiel, wenn das gleichmäßig steigt um 2%, dann ist nach 6 Jahren der Punkt erreicht, nach 5 Jahren sind die 10% voll, 2%, 2%, 2% sind 2%, wenn der Grenzwert von 10% im Vertrag fixiert wird, danach soll die Rente angepasst werden. Das heißt, ab dem 6. Jahr muss dann bei 500 Euro keine 500 Euro mehr gezahlt werden, sondern 550 Euro. Wenn das Ganze zwischendurch mal sinkt, wird die Rente dann etwas später angepasst. Hierbei muss man jetzt bei der momentanen Situation fair sein und sagen, natürlich ist das im Sinne eines Verkäufers, das zu machen. Aber man muss jetzt auch mal den Käufer sehen und sagen, ist das eigentlich noch einem Käufer zumutbar momentan, diese galoppierende Inflation? Und da würde ich sagen, das ist momentan extrem grenzwertig. Deshalb würde ich diesen Wert im Vertrag hier deutlich nach oben anpassen, zum Beispiel auf 20%. Denn momentan haben wir ja schon 4% im Jahr. Und das ist ja überhaupt nicht mehr zumutbar. Und das muss ja dann auch kalkulierbar sein. Es gibt auch eine andere Möglichkeit zu sagen, wir machen keine Wertsicherungsklausel. Und so arbeiten wir eigentlich in der Regel, dass wir sagen, wir arbeiten mit einem anderen Startbetrag. Das heißt, wir gehen jetzt hier, um bei diesem Beispiel zu bleiben, nicht von 500 Euro monatlicher Leibrente aus, sondern starten jetzt einfach mal, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, mit 600 Euro. Dafür bleibt diese Rente konstant. Dann hat der Käufer etwas, mit dem man dauerhaft kalkulieren kann. Und der Verkäufer hat sofort einen Zinsvorteil dadurch, dass er sofort 600 Euro bekommt und nicht erst, ich sage jetzt mal, in 10 Jahren die 600 Euro, die vielleicht er gar nicht mehr erlebt. Das sind alles so Sachen, die man individuell von Fall zu Fall einfach entscheiden kann. Momentan ist es tatsächlich so, dass es etwas schwieriger geworden ist, eine Wertsicherungsklausel auch einem Käufer zu verkaufen. Auch ein spannendes Thema. Können die Erben die Immobilie zurückkaufen? Auch da muss man jetzt wieder zwei Modelle sehen. Beim Teilverkauf ja. Da ist das ja grundsätzlich immer mit vereinbart, weil ja nur ein Teil der Immobilie verkauft wird. Und für diesen Teil haben die Erben bzw. die Eigentümer ein Vorkaufsrecht. Das ist also durchaus legitim. Da müssen die vereinbarten Kosten gezahlt werden. Die Wertsteigerung der Immobilie muss natürlich mitgezahlt werden. Und die Zinsen, die zahlen die Eigentümer ja sowieso monatlich an die Teilkaufsfirma, an den Teilkäufer. Da sind die also schon eingepreist. Bei einer Leibrente kann man das durchaus auch machen. Grundsätzlich ist das möglich, das zu vereinbaren. Das heißt, wenn der Fall der Fälle eintritt, dann kann man vereinbaren, dass die Immobilie zu einem bestimmten Rückkaufswert zurückerworben kann. In diesem Rückkaufswert sind dann Kosten und Zinsen mit erhalten. Ich bin aber auch da ehrlich, wenn Sie einen privaten Investor haben, dann hat dieser private Investor natürlich durchaus vielleicht mal die Tendenz, in diese Immobilie irgendwann einzuziehen. Der sieht das ja als langfristige Kapitalanlage. Und da wird er natürlich nicht not amused sein, wenn er diese Immobilie dann irgendwann zurückgeben kann. Bei institutionellen Anbietern sieht das schon ganz anders aus. Die haben das sogar ganz gerne. Ich habe ja mal für eine große Wohnungsbaugenossenschaft Verrentungen gemacht und da auch ein Verrentungsmodell mit implementiert, die das heute noch nutzen. Und da wird es dann immer so gemacht, dabei, dass bei jedem Notarvertrag eine Rückkaufstabelle mitbeurkundet wurden. Da wussten die Leute ganz genau, aha, nach, ich sage es mal so, x Jahren muss ich so und so viel zahlen, nach 10 Jahren zahle ich, keine Ahnung, 300.000, nach 11 Jahren zahle ich 350.000 Euro oder und so weiter und so weiter. Da gäbe es eben eine genaue Tabelle, wo man genau ablesen konnte, was wie viel gehört. Das ist in den ersten Jahren vielleicht auch relativ teuer, aus dem einfachen Grund, weil wenn nach einem Jahr die Immobilie zurückgekauft wird, dann muss ja der Käufer, also derjenige, der die Immobilie zurückkauft, dem Verkäufer, also der die Immobilie gekauft hat, die Notarkosten, die Grunderwerbsteuer, die Kaufnebenkosten, sonstige Investitionen plus Zinsenkosten plus die Wertsteigerung vielleicht, die noch da ist, zurückerstatten. Und dadurch lohnt sich das in den ersten Jahren eigentlich gar nicht. Im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre flacht dann diese Kurve so ein bisschen ab. Ich kann da gerne mal so eine Grafik zu erstellen. Aber grundsätzlich, um das mal klar zu sagen, ja, es ist durchaus möglich. Bei einer Leibrente ist es aber eher ungewöhnlich, wenn das vereinbart wäre. Damit kommen wir jetzt mal zu den Investorenfragen. Wir haben jetzt so ein bisschen die Eigentümerfragen abgegolten. Und jetzt fragen wir uns mal, ist es eigentlich sinnvoll, in Verrentungsimmobilien zu investieren? Also wir drehen jetzt einfach mal das Ganze um und schauen uns das Ganze aus Sicht eines Investors, eines Käufers an.